können wir heute weitermachen mit unserer Predigtreihe Jesus in 3D. Und ich freue mich auf heute und auf unseren Text heute. Wir haben noch zwei, dreimal Jesus in 3D. Heute werden wir viel mit dem Text arbeiten. Das heißt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, holt die mal raus, dann könnt ihr ein bisschen mitlesen und ein bisschen mit unterstreichen. Ich glaube, wird spannend heute. Nächste Woche arbeiten wir ein bisschen weniger mit dem Text. Nächste Woche wird spaßig. Und da freue ich mich auch drauf. Wir werden darüber reden, dass Jesus tatsächlich auch lustig war. Wir haben diese Predigtreihe Jesus in 3D mit dem Ziel, Jesus als Mensch besser kennenzulernen. Als Christen glauben wir ja, dass Jesus nicht im Himmel lebt, jetzt irgendwo weit weg, sondern dass er tatsächlich in dir und in mir als Christen, dass er in uns lebt und dass er sich immer wieder auch durch uns manifestieren will. Und das heißt, wenn ich mich frage, wie soll ich als Christ leben, dann ist die richtige Frage eigentlich, wie will Jesus durch mich als Christ leben und was will Jesus in mir und durch mich tun? Und um das zu verstehen, müssen wir den Charakter von Jesus zu verstehen und daraus können wir dann auch lernen, was er durch uns tun will. Und einer dieser Charakterzüge schauen wir uns heute an und da freue ich mich drauf, aber lasst uns beten. Bis dahin. Jesus, danke, dass du im Raum bist und dass du so viele wunderbare Eigenschaften und Charakterzüge hast, die du auch durch uns, durch deine Kirche manifestieren willst. Und ich bitte dich, dass, wenn wir heute über dieses kritische, schwierige Thema reden, dass du uns auch klar machst, was du für uns als Kirche hast und was du mit uns tun willst. Und so segne uns jetzt, gib mir die richtigen Worte in viel Gnade und Liebe. Und Jesus, ich bitte dich für unsere Kids, dass auch sie heute dich erfahren dürfen und mehr von dir und deiner Gnade lernen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wer von euch hat denn schon mal das Video von Mutter Teresa gesehen, als sie total ausgeflippt ist? Also ihr kennt es vielleicht, Mutter Teresa aufgestanden vom Tisch und sie hat die Teller genommen und gegen die Wand gedonnert und in tausend Scherben sind sie zerfallen und sie ist über den Tisch und es war totales Chaos. Wer hat von euch das Video schon mal gesehen? Niemand? Okay, ich auch nicht, weil das Video gibt's nicht. Mutter Teresa ist nie so ausgerastet oder ausgeflippt. Davon gibt es kein Video, davon gibt es keine Beweise. Interessant, oder? Wir haben von Mutter Teresa ein ganz bestimmtes Bild und dieses Bild ist auch oft das Bild, das wir haben für uns als Christen, wie wir sein sollten und wie wir uns verhalten sollten. Und zornig zu sein, wütend zu sein, mal Teller zu nehmen, ist definitiv nichts, was wir sagen würden, das ist angebracht für uns als Christen. Und interessanterweise redet die Bibel da auch drüber. Zum Beispiel in Jakobus 1 heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und dann hier in Klammern steht eigentlich nicht im Text, aber erst recht, ehe er zornig wird. Das heißt, seid langsam, zornig zu werden, steht da. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Hier steht's also, zornig sein, so wie diese Mutter Teresa nicht zornig war, ist keine Eigenschaft, die gut ist, oder? Aber doch heißt es in diesem Text, jeder sei schnell bereit zu hören, langsam darin zu antworten und langsam darin zornig zu werden. Es heißt nicht zornig zu werden, es heißt langsam darin zornig zu werden. Es gibt tatsächlich auch einige Bibelstellen, wo steht, sei nicht zornig, sei nicht wütend. Im Epheserbrief, im Kolosserbrief, immer mal wieder wird dieses Wort reingesprochen in die Verbotslisten. Aber gleichzeitig gibt's auch Schriftstücke, so zum Beispiel in Epheser 4, da heißt es, seid zornig, aber wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Also die meisten von euren Bibelübersetzungen sagen wahrscheinlich so etwas, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Aber das Wort, das da benutzt wird, ist tatsächlich ein Imperativ, eine Befehlsform. Seid zornig, aber wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Und dann haben wir da ja auch Jesus. Und als ich vorher erzählt habe, wie Mutter Teresa den Tisch genommen hat und einmal drüber geschoben hat, habt ihr vielleicht sofort auch an Jesus gedacht, als er im Tempel war? Und die Tische geschmissen hat. Also scheint es doch eine Art von Zorn zu geben, die heilig und gut ist. Und die Frage ist, was ist diese Art von Zorn? Oder wann ist Zorn okay? Wann ist wütend zu sein okay? Und dazu wollen wir uns die Geschichte heute anschauen in Markus 11, als Jesus also im Tempel ist. Und ihr dürft ein bisschen mit mir mitlesen. Markus 11, Vers 12 fangen wir an zu lesen. Was hier in diesem Text passiert, ist ganz interessant, weil wir haben hier eine Einklammerung von diesem Text. Wir haben den Text, der zuerst startet mit einer Olivenbaumgeschichte, dann kommt der Tempel und dann kommt wieder die Geschichte vom Olivenbaum. Und wenn immer in der Bibel solche Einklammerungsgeschichten passieren, dann sind die geschrieben, um zu zeigen, hey, in dieser Klammergeschichte will ich das Gleiche sagen, will ich den gleichen Punkt machen, als in der Geschichte, die in der Klammer steht. Das heißt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und einen Stift dabei habt, dann dürft ihr mal einen Pfeil machen und so eine Klammer von diesen oberen Versen, wo es um den Olivenbaum geht, zu den unteren Versen. Und wir werden sehen, dass die Olivenbaum Moral, die Geschichte, die gleiche ist wie die vom Tempel. Aber lasst uns den Feigenbaum mal anschauen. Das ist ein Feigenbaum, kein Olivenbaum, oder? Genau, Feigenbaum. Markus 11, Vers 12. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Ist ja auch erstmal interessant, dass Jesus tatsächlich Hunger hat, hungrig ist. Und da sah er von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren, doch fand er nur Blätter daran. Es war allerdings auch noch nicht die Zeit der Feigen. Und da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Und das hörten auch seine Jünger. Okay, wir haben ein paar Sachen, die hier in diesem Text passieren, in diesen Versen passieren. Wir haben Jesus, der hungrig ist und der gern von diesem Feigenbaum ein paar Feigen essen würde. Er sieht von weiter Ferne, da sind viele Blätter dran an diesem Feigenbaum. Ein Feigenbaum hat fast das ganze Jahr über Blätter, außer in den 3 Wintermonaten. Also Dezember, Januar, Februar, da sind nochmal keine Blätter dran, sonst sind immer Blätter dran. Früchte sind eigentlich immer dran, außer in den ersten 3 Monaten, wenn Blätter dran sind. Also März, April, Juni, Mai. Ach, wow, ja. März, April, Mai sind keine Früchte dran oder zumindest nur wenige Früchte. Die Früchte sind noch nicht richtig reif, aber es gibt immer schon einige Vorboten an Früchten, die schon am Baum hängen. Die Vermutung ist also, dass Jesus, der ja hier am Passafest in Jerusalem war im April, die zu diesem Baum gegangen ist und er wusste, dass er noch nicht ganz Frucht trägt, weil es ist ja noch nicht die Zeit dafür, aber Jesus muss vermutet haben, dass zumindest so ein paar Vorboten der Früchte da sind, die er essen kann, die er genießen kann, die seinen Hunger stillen können. Und jetzt geht Jesus da also hin und er sieht, es sind keine Früchte dran und dann heißt es, es war allerdings auch noch nicht die Zeit der Feigen. Ganz interessantes Wort, das hier steht, Zeit. Es gibt verschiedene Worte für Zeit im Griechischen. Es gibt da zum Beispiel botanische Worte für Zeit. Also es war noch nicht die reife Zeit. Aber das ist nicht, was hier benutzt wird, sondern das Wort Kairos wird benutzt. Das heißt, das ist so eine geistige Zeit. So wird es oft benutzt. Zeigt also, dass Jesus hier nicht wirklich über den Baum redet oder dass das nicht sein Hauptpunkt ist, sondern dass er den Baum als eine Illustration nimmt, als ein Beispiel von etwas anderem. Jesus weiß, es ist noch nicht die große Zeit der Ernte, aber zumindest ein paar Vorboten der Frucht sollten da sein. Aber die sind es nicht. Und das sagte Jesus zum Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Und das hörten seine Jünger. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, wenn ich mit meinen Schwiegereltern unterwegs bin und mit meiner Familie aus Amerika, dann gehen wir öfters mittags essen. Zum Beispiel nach der Kirche, wenn wir in die Kirche gehen, dann gehen wir immer alle zusammen schön brunchen. Und da wir dann zu 6 sind, also die Christin und ich und die Eltern und Christins Geschwister, ist es immer relativ schwierig, ein Restaurant zu finden. Und immer sonntags, wenn wir dann in die Kirche gehen und danach was finden wollen, passiert das Gleiche. Wir fahren ans erste Restaurant hin und dann fängt die Diskussion vor diesem Restaurant an und wir merken, ach, eigentlich ist es ja ein Burger-Restaurant und die Christin und die Bethany sind so halb vegetarisch, das heißt, die wollen nicht unbedingt Burger. Und dann stehen wir vor dem Restaurant dran, dann merken wir, ach, eigentlich will ich ja doch nicht in das Restaurant rein. Und dann entscheiden wir, also dann gehen wir doch in ein anderes Restaurant und alle wieder zurück ins Auto rein und dann fahren wir ins nächste Restaurant rein und dann kommen wir am nächsten Restaurant an und wir freuen uns alle auf das Essen und das Wasser läuft schon in unserem Mund zusammen, weil es ist mexikanisch geworden und dann gehen wir auf dieses Restaurant zu und das Restaurant ist leider geschlossen. Und da stehen wir also und das Restaurant ist geschlossen und wir überlegen jetzt, okay, was machen wir als nächstes? Und dann passiert immer das Gleiche. In Englisch gibt es dafür ein Wort, das gibt es bei uns in Deutsch, glaube ich, nicht. Dieses Wort heißt hangry. Okay? Also, wir werden alle hangry und hangry ist ein Wort zusammengesetzt aus hungrig, hungry und wütend, angry, hangry. Und ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr Hunger habt und probiert zu entscheiden, wohin ihr gehen sollt und auf einmal ist eine ganz schlechte Stimmung, weil jeder will nur noch schnell ins Restaurant und jeder will schnell was essen. Und dann wird man doch schnell mal hangry. Vielleicht war Jesus hier hangry und er hatte einfach Hunger, weil er nichts gegessen hat. Er hat gesehen, dass da ein Baum war und er hatte Frust, weil er nichts zum Essen bekommen konnte von diesem Baum und der Baum wurde verflucht. Der Baum hatte viel Schein, aber wenig Frucht. Keine Frucht. Viel Schein, viele Blätter, von weit weg hat es ganz toll ausgesehen, aber Frucht, wirkliche Frucht war nicht da. Lasst uns mal weiterlesen. Jetzt geht Jesus also runter von diesem Berg. Er läuft am Garten Gethsemane hier vorbei und dann geht er hoch in den Tempel. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Es ist völliges Chaos. Jesus, der reinkommt, Tische umdreht, mit allen rumschreit. Menschen probieren den Tempel als Abkürzung vom Mount of Olives zu nehmen, vom Ölberg in die Stadt rein. Und Jesus ist da oben und flippt völlig aus. Die Frage ist aber, warum? Warum ist er deshalb so wütend? Und es werden immer wieder verschiedene Erklärungsversuche gegeben. Ich glaube, die Bibel, die gibt uns sogar eine ganz klare Erklärung dafür in den nächsten Versen. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Okay, lasst uns das mal, wir werden jetzt in diesem Satz ein bisschen bleiben, okay, und uns mal anschauen, was Jesus hier sagt und warum es so wichtig ist. Jesus sagt also, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ich glaube, was das Wichtigste in diesem Satz ist, ist der letzte Teil hier. Ein Haus des Gebetes für alle Völker. Der Tempel war gedacht dafür, dass die Israeliten zusammenkommen konnten und Opfer bringen konnten und Gott loben konnten. Aber der Tempel war nicht nur dafür gedacht, sondern der Tempel war ein Haus des Gebetes für alle Völker. In Jesaja 2, Vers 2 bis 3 heißt es zum Beispiel, alle Völker, also das ist eine Vision, da redet es von der Zukunft, da heißt es, alle Völker strömen zum Tempel Gottes hin und überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist, was er sagt, wollen wir tun. Da heißt es auch schon, alle Völker. Und seht ihr, Gott hat Israel ja gerufen. Der Tempel, der steht so ein bisschen symbolisch für ganz Israel. Gott hat Israel nicht gerufen, dass er ein kleines Volk hat, das isoliert und heilig, schön vor sich hin lebt, sondern Gott hat ein Volk gerufen und hat es auf eine Landbrücke gesetzt, genau in die Mitte zwischen Europa, Asien und Afrika, sodass jeder, der vorbeikommt, durch dieses Land durch muss und von diesem großen Gott Jahwe hören kann. Jesus hat die Israeliten gerufen, dass sie ein Zeugnis sein können für alle Nationen, für alle Menschen. Genau dafür waren sie da. Der Sinn des Tempels war also auch, dass die ganze Welt die Gnade und Größe Gottes erfahren und erleben können. Jetzt wissen wir aber, dass die Juden, dass die Israeliten den Tempel nicht so in Jesu Zeit nicht so behandelt haben. Es wurden Schriftstücke gefunden. Ich mag euch eins mal zeigen. Das ist eine Schrift, also so, das ist eine Steintafel, die beim Tempel ausgegraben wurde. Und auf dieser Steintafel heißt es, vielleicht könnt ihr es lesen, da heißt es, kein Ausländer, also das lag am Eingang vom Tempel, da standen diese Schilder zur Zeit Jesu. Und da heißt es, kein Ausländer ist es erlaubt, auf den Tempelvorplatz zu gehen, für den nachfolgenden Tod ist er sonst selber schuld. Das ist lieb, freundlich. Kein Ausländer ist erlaubt. Und das seht ihr ja auch gleich schon mal, dass wir die Israeliten den Tempel behandelt und gehandelt haben zu der Zeit Jesu, war ganz anders, als der Tempel eigentlich behandelt werden sollte. Das Ziel war, dass der Tempel ein Gebetshaus ist für alle Nationen. Und Israel hat den Tempel nur für sich selbst behalten wollen. In der Apostelgeschichte, da wird Paulus angeklagt und einer der Anklagepunkte, könnt ihr in der Apostelgeschichte 21, Vers 28 lesen, ist, er hat ja sogar Nicht-Juden in den Tempel gebracht und ihn damit verunreinigt. Heißt es in der Apostelgeschichte. Also genau das. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht Israeliten mitzubringen. Und damit war der ganze Sinn des Tempels zunichte. Also Jesus sagt ja, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also das erste Problem war, dass der Tempel geschlossen war von Menschen von anderen Herkünften. Und das zweite Problem, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was ist damit gemeint? Was bedeutet es, dass eine Räuberhöhle daraus gemacht wurde? Im Alten Testament wird Räuberhöhle schon einmal erwähnt, dieses Konzept, dieses Wort der Räuberhöhle. Und ich glaube, dass Jesus darauf verweist. In Jeremia 7, Vers 8, da heißt es, seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt. Also da wird dieses Konzept der Räuberhöhle beschrieben. Okay, seht ein, dass ihr euch selbst betrügt. Ihr stehlt und mordet, brecht die Ehre, schwört Meineide, bringt dem Baal eure Opfergaben und verehrt fremde Götter, die euch nichts angehen. Und dann, Vers 10. Und dann kommt ihr und stellt euch hier in meinem Haus vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen. Dabei tut ihr weiterhin alles, was ich verabscheue. Ist denn dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, in euren Augen ein, und da ist wieder dieses Wort, dieses Konzept, ein Versteck für Räuber, eine Räuberhöhle. Seht ihr, was die Israeliten gemacht haben, damals schon in der Zeit von Jeremia, ist, dass sie gelebt haben, so wie sie wollten, gesündigt haben, so wie sie wollten und dann direkt zurückgegangen sind in den Tempel und gesagt haben, Botte, kennt ihr das Botte, habt ihr das früher auch gespielt? Du hast Fange gespielt, oder gibt, kennt man das in Franken nicht, oder? Ist es Schwäbisch? Okay, alles klar, da muss ich das mal kurz erklären. Du spielst Fange, ja? Das heißt, du musst jemand anders abklatschen und wenn du jemand anders abklatscht, dann ist der dran, aber dann gibt es immer einen Ort, da ist man sicher, da kann man nicht gefangen werden. Also, der Tisch ist Botte. Du kannst mir nichts anhaben. Wie heißt es? Okay. Also, wir nennen es Botte heute, okay? Der Tisch ist Bodde, du kannst mir nichts anhaben, ich bin sicher, weil ich berühre das und du kannst mich nicht fangen und du kannst mich nicht kriegen. Und das ist genau das, was die Israeliten gemacht haben. Sie haben gelebt, wie auch immer sie wollten, und dann sind sie zurück zum Tempel und haben gesagt, Gott, ich bin auf Bodde, du kannst mir nichts anhaben, ich bin sicher, ich bin hier im Tempel drin. Und deshalb ist es genannt ein Versteck für Räuber. Das Problem ist also mit dieser Räuberhöhle, das wir hier haben, ist, dass im Leben der Israeliten keine Frucht, keine Lebensveränderung gegeben hat. Sondern sie haben einfach gelebt und gemacht, was auch immer sie wollten. Es gab keine Frucht, es gab keine Lebensveränderung, aber wichtig war ihnen, dass sie nach außen fruchtbar, fruchtvoll, fruchttragend aussehen. Wichtig war, dass sie wieder zurück zum Tempel kommen und dass sie da sitzen und ihre Opfergaben bringen und mit ihren Gewändern, die sie anhaben und ich bin ein heiliger Mann, ich bin eine heilige Frau. Keine Frucht, aber ein ganz toller Anschein. Viele Blätter, ein ganz toller Anschein. Und ich glaube, das sind die zwei Probleme dieses Textes. Das ist, warum Jesus die Tische zum Umfallen gebracht hat. Dankeschön, jetzt habe ich dieses Wort. Deshalb hat Jesus die Tische zum Umfallen gebracht. Warum? Zum einen, weil die Israeliten so starke Grenzen gemacht haben und gesagt haben, niemand anders darf hier rein, weil wir müssen einen Anschein des Heiligseins haben und gleichzeitig aber können wir leben ohne Frucht, ohne wirkliche Veränderung in unserem Leben. Die brauchen den Tempel weiterhin für sich alleine, dass sie den heiligen Anschein bewahren können. Und deshalb haben sie die Türe geschlossen. Und statt sich mit ihren eigenen Problemen auseinanderzusetzen, haben sie immer wieder auf die Probleme der anderen gezeigt. Die Ausländer, die anderen, die können wir nicht reinlassen, weil wir sind doch die Heiligen. Wann ist Jesus wütend? Wenn ein Riegel vor die Gnade Gottes geschoben wird. Seht ihr, der Tempel ist da, dass Menschen die Gnade Gottes erfahren können. Aber was haben Menschen daraus gemacht? Sie haben Riegel davor geschoben. Sie haben gesagt, ihr Ausländer, ihr könnt nicht reinkommen. Nur wir behalten und bewahren unseren heiligen Anschein. Jesus war tatsächlich wütend und in der Bibel war er immer wieder wütend. Und wisst ihr was? Wenn ihr euch alle die Textstellen mal anschaut, in fast allen war der Grund, warum Jesus wütend war, der gleiche. Weil Menschen einen Riegel vor die Gnade Gottes geschoben haben. Ich mag euch das noch in ein paar anderen Textstellen zeigen. Matthäus 16, Vers 23 ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus sagt, er wird nach Jerusalem gehen und er muss dort getötet werden und am dritten Tage wieder auferstehen. Und Petrus stellt sich vor Jesus hin und Petrus sagt, auf keinen Fall. Jesus, du kannst nicht gehen, wir können dich nicht verlieren. Und was hat Jesus als Antwort in Vers 23? Jesus wandte sich um zu Petrus und er sagt, oh Petrus, danke schön, dass du dich so lieb um mich kümmerst. Ich will ja eigentlich auch nicht sterben. Du bist so lieb und voraussichtig. Das sagt er nicht. Jesus' Antwort zu Petrus ist, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Seht ihr, Petrus hat sich auch in den Weg gestellt, in den Weg der Gnade Gottes. Jesus musste am Kreuz sterben für unsere Sünden, damit er auferstehen kann, damit wir Leben haben können. Und Petrus hat sich in den Weg gestellt und Jesus wurde zornig, weil ein Riegel vor die Gnade Gottes geschoben wurde. Oder Markus 3, als Jesus am Sabbat heilen will und die Pharisäer ihm sagen, er darf nicht heilen. Sie probieren ihn, eine Falle zu stellen und Jesus antwortet auf die Frage, ist es richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder nicht? Und dann heißt es in Vers 5, er sah sie der Reihe nach an voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Da war ein Mann, der Gottes Gnade brauchte, der krank war seit seiner Kindheit und Jesus will diese Person heilen, aber die Religiösen kommen zwischen ihn und den Kranken, der die Gnade Gottes braucht. Sie schieben einen Riegel vor die Gnade Gottes. Und Jesus wird wütend, weil er weiß, diese Person braucht die Gnade Gottes. Matthäus 19, Vers 14 und folgende, da kommen Kinder auf Jesus zu. Und sie wollen einfach bei Jesus sein. Sie wollen einfach in seiner Gegenwart, in seiner Nähe sein und ihn erfahren. Und diese Kinder brauchen die Gnade Gottes. Und die Jünger kommen her und sagen, Kinder haben hier nichts zu suchen. Und sie schieben einen Riegel zwischen Jesus und die Kinder, zwischen die Gnade Gottes und die Kinder. Und was macht Jesus? Er wird wütend, heißt es. Und er sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Seht ihr, jedes Mal fast, wenn Jesus wütend wird in seinem Leben hier auf der Erde, dann war es, weil sich Menschen zwischen die Gnade Gottes, vor die Gnade Gottes gestellt haben. Und Jesus wird deshalb wütend. Jesus wird wütend, wenn ein Riegel vor die Gnade Gottes geschoben wird. So, jetzt lebt Jesus in dir und er lebt durch dich und er lebt als du, als dich. Die Frage ist, wie will Jesus vielleicht auch durch dich wütend sein? In was für Situationen ist Wut für dich und für mich auch angebracht? Und ich glaube, die Antwort ist genau die gleiche. Wenn Menschen einen Riegel vor die Gnade Gottes legen, dann ist es angebracht für uns, wütend zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht und vielleicht hast du eine gewisse Sache, wo du siehst, dass Menschen einen Riegel vor die Gnade Gottes legen und du sagst, das muss sich ändern. Und vielleicht spürst du eine gewisse Wut. Es kann sein, dass die Wut von Jesus ist. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Vielleicht musst du auch mal beten und Jesus mal fragen, Jesus, wo willst du wütend durch mich sein? Vielleicht will Jesus dir ein Wutgefühl geben dafür, dass es Nationen gibt wie den Iran, wo Christen verfolgt werden. Vielleicht gibt dir Gott da eine gewisse Wut und einen gewissen Willen, da dagegen was zu tun und da einzuschreiten und Menschen zu helfen. Vielleicht siehst du den Sexhandel, die Prostitution, der vor unserer Haustüre stattfindet. Und Jesus gibt dir da eine gewisse Wut, weil du merkst, dass den Menschen ein Riegel vor die Gnade Gottes gestellt wird. Ich weiß nicht, was es für dich ist, aber Jesus wird wütend, wenn ein Riegel vor die Gnade Gottes geschoben wird. Und vielleicht benutzt er uns auch als Kirche heute, um wütend zu werden. Aber hier ist das Problem mit dem Thema. Was wir so gerne tun als Kirche, ist auf die da draußen zu zeigen. Ist auf die zu zeigen, die einen Riegel vor die Gnade Gottes zu stellen, wo wir das einfach ganz deutlich und klar sehen und nicht auf uns selbst zu gucken, wo wir vielleicht genau das Gleiche manchmal tun. Und wo wir auch dieses Heuchlerische haben, das die Pharisäer hatten im Tempel. Dieses, ich muss mir eine schöne Show hinrichten, ich muss gucken, dass ich von außen so aussehe, als ob ich viel Frucht hätte, aber doch wenig oder keine Frucht in meinem Leben trage. Ich frage mich, wo wir als Kirche auch so sind, wo wir den Anschein haben wollen, Frucht zu haben, aber doch keine Frucht tragen. Wir als Kirche sind gerufen, das Licht der Welt zu sein. Und ich glaube, es fängt alles bei uns an. Ich glaube, in unserem Heuchlerischen, das wir manchmal haben als Kirche, schieben wir auch einen gewissen Riegel vor die Gnade Gottes. Glaube ich wirklich. Ich glaube, Gott kann durch diesen Riegel durchsprechen. Aber diese Riegel gibt es eben trotzdem. Was sind ein paar der Riegel? Seht ihr, was wir oft machen wollen, ist über die anderen zu reden. Nehmen wir mal das Thema Homosexualität. Was wir als Kirche, da sind wir so super drin. Wir versuchen uns jetzt zu überlegen, wie die da draußen wie wir denen sagen können, was sie alles falsch machen und wie sie falsch liegen, etc., etc. Und es geht darum, dass wir Positionspapiere schreiben. Wir sind so gut drin, Positionspapiere zu schreiben und uns zu positionieren. Aber wisst ihr, über welche Art von Dinge wir Positionspapiere schreiben? Über die Dinge, die da alle irgendwo draußen sind. Über die anderen. Wann hat eine Kirche das letzte Mal ein Positionspapier geschrieben über Stolz? Machen wir nicht. Wir stellen uns die Frage, wenn jetzt jemand kommt, der homosexuellen Lifestyle lebt, wie ist das und darf der bei uns Mitglied werden und darf der bei uns einen Arbeitskreis leiten? Und wir stellen uns, wann haben wir uns das letzte Mal gefragt, wenn jemand stolz ist, darf der einen Arbeitskreis leiten? Darf der Mitglied werden? Der eine Befehl, den Jesus immer wieder gibt im Neuen Testament, ist: Fürchte dich nicht. Wann schreiben wir im Positionspapier darüber, dass jemand, der Furcht hat, nicht in Arbeitskreis leiten kann oder nicht Mitglied werden kann? Seht ihr, wir haben das doch selber ein Stück weit in unserer Kirche drin, dass wir sagen, die anderen, die von da draußen dürfen nicht rein, und wir versuchen, unseren heiligen Schein zu haben. Und es ist für mich ein Anliegen, dass wir uns als Kirche als allererstes mal mit uns selbst beschäftigen und auseinandersetzen. Dass wir unsere Furcht, dass wir unseren Stolz, dass die Sachen auch in meinem Herz geregelt werden. Ich habe in den letzten 3 Jahren 6 Bücher oder 7 über Homosexualität gelesen. Ich kann dir jeden einzelnen Bibelvers zeigen, ich kann dir das Griechische und Hebräische sagen, ich kann dir die Argumente fürs eine und fürs andere sagen. Ist ganz interessant. Aber wisst ihr was? Ich kämpfe damit nicht. Und deshalb habe ich es in der Gemeinde auch noch nicht als Thema gemacht. Deshalb sage ich euch auch nicht heute, was ich darüber glaube. Weil ich glaube, wir haben noch andere Probleme. Probleme in uns selbst drin. Und da sehe ich bei mir auch wieder dieses Heuchlerische, wo ich sage, andere dürfen hier nicht reinkommen, aber ich habe diesen heiligen Schein und ich merke, eigentlich soll ich doch lieber mal anfangen, Bücher über Stolz zu lesen, weil ich weiß genau, dass ich selber Stolz habe. Aber wir beschäftigen uns mit den anderen und nicht mit uns selber. Es ist meine Hoffnung, dass wir uns mit uns selber beschäftigen können, dass wir die Frage stellen können, was will Gott in uns und durch uns machen und wie will er uns als Kirche benutzen, und nicht so viel reden darüber, was es alles noch für andere Theologien geben kann. Und das ist auch wichtig, und wir brauchen auch irgendwann eine Stellung dazu. Sage ich gar nicht nein. Aber ich glaube, für uns kann es manchmal ein Riegel sein. Ein Riegel vor die Gnade Gottes. Jesus ist wütend, wenn sich andere zwischen ihn und seine Gnade stellen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen. Weil worüber wir wütend sind, zeigt, was uns am wichtigsten ist. Und für Jesus, den Retter der Welt, ist es am allerwichtigsten, dass jeder Mensch auf dieser Welt seine Gnade spüren und erleben kann. Dass jeder Mensch auf dieser Welt verstehen kann, dass Jesus für ihn gestorben ist und wieder auferstanden ist, sodass er auch Leben haben kann. Und Jesus ist auch für dich gestorben. Und Jesus ist auch für dich auferstanden, sodass du leben kannst. Das Allerwichtigste für Jesus ist, dass Menschen in seiner Gnade leben können. Deshalb war das der Punkt, worüber er zornig wurde, worüber er wütend war. Und ich glaube, Jesus will auch dich in seine Gnade einreichen. Er will auch, dass du Teil sein kannst von seinem Königreich. Und ich mag dir heute die Chance dazu geben. Wenn du sagst, ja, Jesus, zum allerersten Mal stelle ich fest, dass du auch mir deine Gnade geben willst und dass du sie mir zusprechen willst. Dann kannst du das heute machen, und die Band darf mal nach vorne kommen, und wir wollen ein Gebet sprechen. Ihr dürft aufstehen mit mir zusammen, und ich mag beten. Und wenn du magst und auch dieses Gebet sprechen willst, dann kannst du das einfach mit mir mitsprechen. Jesus, wir sind dankbar, dass du ein gnädiger, gnädiger Gott bist. Und dass du so gnädig bist, dass Gnade wirklich so wichtig für dich ist, dass du dich gegen Menschen stellst, die sich gegen die Gnade stellen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen sein können, die deine Gnade bringen, die nicht Verurteilung bringen, die nicht auf andere zeigen und sagen, was sie alles schlecht machen, sondern dass wir deine Botschafter, deine Gnadenbotschafter sein können. Jesus, und wir wollen unsere Leben vor dich hinlegen. Und wir wollen dich bitten, dass wir deine Gnade erfahren können. Jesus, wir wollen anerkennen, dass du ewiger Gott bist und guter Gott. Und dass wir in dir auch Leben haben können. Und so nimm unser Leben und segne uns. Amen.